In einer kleinen Dachstube in Freiburg-Günterstal wird an eine Heilige erinnert, deren Schicksal mit der deutschen Geschichte, dem Nationalsozialismus und über persönliche Verbindungen mit der Geschichte Freiburgs verknüpft ist. Das Zimmer ist eng und mag im Nachhinein dieser Frau kaum gerecht werden. Selbst der direkte Blick auf den Scheunsland entschädigt nicht für die Enge. Das Zimmer liegt im Haus Subiaco, dem Gästehaus des Klosters St. Lioba. Es mag befremden, dass neben der Türe zum Gedächtniszimmer ein kleines Holzschild angebracht ist, das den Besucher mit der Aufschrift Shalom begrüßt. Aber vergegenwärtigt man sich, wer die einstige Bewohnerin dieses Zimmers war, wird weder dieses Detail noch die im Raum befindliche Tora-Rolle mehr verwundern. Es war Schwester Teresa Benedicta Acruce, besser bekannt unter ihrem bürgerlichen Namen Edith Stein, die dieses Zimmer 1931 und 32 bewohnte. Schild und Tora-Rolle an diesem Ort machen deutlich, was für Edith Stein zum Schicksal wurde, ihre jüdische Abstammung. Entscheidend aber ist das Kreuz über dem kleinen Schreibtisch neben dem Fenster. Denn es ist nicht nur Zeichen dessen, was sich Stein selbst als ihr Schicksal gewählt hatte, nämlich ein Leben im katholischen Glauben. Es drückt auch ihre Verbundenheit mit der Ordensgemeinschaft von St. Lioba und der Stadt Freiburg aus, die bereits lange vor ihrem dortigen Aufenthalt ab 1931 und nach ihrer Abreise 1932 bestand. Es ist unscheinbar aus dunklem Holz mit einer stilisierten, eher kantigen Darstellung des Gekreuzigten. Es ist heute im Wesentlichen zwei Freundinnen Edith Steins in St. Lioba, nämlich Schwester Adelgundes Jägerschmidt und Schwester Placida Laubhardt, zu verdanken, das erhalten geblieben ist, was es im Kloster an Spuren von Edith Stein gibt. Denn aus Angst vor den Nazis hatte die Priorin verlangt, alle Dokumente und Überreste, die von Edith Stein im Kloster geblieben waren, zu verbrennen. Jägerschmidt setzte sich darüber hinweg und versteckte alles so gut, dass es eher per Zufall nach dem Krieg bei Renovierungsarbeiten wieder aufgefunden wurde. Das Kreuz hingegen, jenes Symbol für den Juden Jesus, der zur Kernfigur mit des Katholizismus wurde, dieses Kreuz, Symbol für die Jüdin und katholische Heilige Edith Stein, stammt von Schwester Placida Laubhardt. Es konnte bis heute nie ganz geklärt werden, ob das Kreuz tatsächlich in jener Dachkammer hing, das Edith Stein Anfang der 30er Jahre bewohnte und das in den 70er Jahren mit jenem Kreuz als Gedächtniszimmer eingerichtet wurde. Aber es ist wahrscheinlich, dass Schwester Adelgundes Jägerschmidt von diesem Kreuz sprach, als sie über Edith Stein berichtete.
So bot ihre Zelle schon damals nicht das Bild des Arbeitszimmers einer gelehrten Frau, aber das Kreuz über dem Arbeitstisch lehrte sie höchstes Wissen. Wenn sie mich geistliche Wege wies, schaute sie oft zu diesem Kreuz empor. Nie vergesse ich den tödlichen Ernst und unsagbar schmerzerfüllten Blick zum gekreuzigten König der Juden, als sie einmal, von bangender Ahnung kommender Schrecklichkeiten überwältigt, leise sprach: »Oh, wie viel wird mein Volk leiden müssen!«
Edith Stein wird am 12. Oktober 1891 in Breslau geboren und wächst dort ohne Vater als jüngste von sieben Geschwistern in einer jüdischen Familie auf. Aber nur die Mutter ist wirklich religiös. Sie macht 1911 ihr Abitur und beginnt anschließend mit dem Studium der Geschichte, Philosophie, Latein und Deutsch. Während ihres Studiums wird sie auf die Philosophie Edmund Husserls aufmerksam, die sie so beschäftigt, dass sie an dessen Schaffensort Göttingen wechselt. Stein beginnt bei Husserl in Göttingen 1916 zu promovieren und folgt ihm nach Freiburg, wo sie ihre Promotion abschließt. Ihre Note ist bemerkenswert, nicht nur weil sie summa cum laude lautet. Vor allem ist es das erste Mal, dass Husserl einer Frau diese Note zuteil werden lässt, die er sonst nur an Kandidaten für eine Habilitation vergibt, gleichzeitig aber die Habilitation von Frauen ablehnt. 1916 wird Edith Stein Husserls Assistentin, als erste Frau in der Philosophie überhaupt in Deutschland. Sie leistet eine Herkulesarbeit bei der Entzifferung seiner stenografischen Notizen, die in einer chaotischen Zettelwirtschaft festgehalten sind. Damit liefert sie ihm gute Dienste in seiner wissenschaftlichen Arbeit. Der Lohn dafür beträgt aber lediglich magere 100 Mark, eine geringe Kaufkraft, zumal inmitten des Weltkrieges. Husserl und sie verbindet nicht nur diese Arbeit, sondern auch eine Freundschaft mit ihm und seiner Frau. Über beide lernt Edith Stein auch den Philosophen und späteren Direktor der Universität Freiburg, Martin Heidegger, kennen. Eine wissenschaftliche Zusammenarbeit, nicht nur für, sondern mit Husserl, kommt indessen nie zustande. Über die Beschäftigung mit Husserls Philosophie kann Edith Stein die eigene Arbeit kaum weiterführen. Außerdem ist Husserl ein Hindernis auf dem wissenschaftlichen Weg zur Habilitation. Husserl ist immer noch in der alten Überzeugung verhaftet, dass für Frauen bestimmte Leben liege in der Ehe. Von Husserl enttäuscht, aber nicht mit ihm gebrochen, löst sie 1918 ihr Angestelltenverhältnis und kehrt nach Breslau zurück. Dort bleibt sie bis 1923 und unternimmt 3 Habilitationsversuche, die alle an ihrem Geschlecht scheitern. Dabei sollte die Reichsverfassung vom August 1919 die Habilitation von Frauen ermöglichen. Der preußische Minister für Wissenschaft, Kunst und Kultur selbst bestätigt Edith Stein 1920, dass das Geschlecht eine Habilitation nicht behindern dürfe. Da hilft auch die halbherzige Empfehlung nicht, die Husserl für sie verfasst hat.
Fräulein Dr. Phil Edith Stein wirkte über 1,5 Jahre als meine Assistentin und leistete mir nicht nur wertvolle Dienste bei der Ordnung und Verarbeitung meiner Manuskripte für umfassende wissenschaftliche Publikationen, sondern nicht minder bei meiner akademischen Lehrtätigkeit. Sie hielt zu diesem Zweck regelmäßig philosophische Übungen für meine nach tieferer wissenschaftlicher Ausbildung strebenden Hörer, an welchen nicht nur philosophische Anfänger, sondern auch Fortgeschrittene teilnahmen. Fräulein Dr. Stein hat in der Philosophie eine weite und tiefe Bildung gewonnen und ihre Fähigkeiten für selbstständige wissenschaftliche Forschung und Lehre sind außer Frage.
Unter jenen nach wissenschaftlicher Ausbildung strebenden Hörern befindet sich auch eine junge Frau, Amelie Jägerschmidt, die sich mit Edith Stein anfreundet. Sie entstammt einer evangelischen Familie und wuchs unter anderem in Freiburg auf. Am 12. August 1921 konvertiert sie zum Katholizismus und tritt 1923 in den Benediktinerinnenorden St. Gabriel in der Steiermark ein. 1928 wechselt sie ins frisch gegründete Kloster St. Lioba unter dem Ordensnamen Schwester Adelgundes Jägerschmidt. Über die Jahre entwickelt sie eine Freundschaft zu Husserl und seiner Frau. Sie pflegt Husserl, der von den Nazis geschmäht und an der Universität als Persona non grata gegeißelt wurde. Er stirbt am 27. April 1938. Noch am selben Tag schreibt sie Edith Stein einen Brief, um sie über den Tod des Meisters zu informieren.
Es ist dahin gekommen, was wir uns gewünscht haben. Losgelöst von seiner irdischen Aufgabe hat die Seele wirklich heimverlangt zu ihrem Gott und ist doch selbstständig und besonders geblieben. Er hauchte in 2 abebbenden Atemzügen seine reine, edle Seele aus.
Zwar scheitern die Versuche Edith Steins, sich zu habilitieren, dennoch ändert sich ihr Leben nachhaltig. Sie entdeckt den katholischen Glauben endgültig für sich und lässt sich taufen. Außerdem lernt sie in Breslau Eva Laubhardt, die spätere Schwester Placida Laubhardt, kennen. Diese wurde 1904 in Berlin als Tochter eines Juden geboren. Ihre verwitwete Mutter zog mit ihren Kindern 1914 nach Breslau, wo Eva 1920 zum Katholizismus konvertiert. 1925 tritt sie in St. Lioba ein. Sie schrieb über Edith Stein:
Ediths Konversion lag ein reichliches halbes Jahr zurück, meine ein Jahr länger, obgleich ich viel jünger war. Edith kam direkt aus dem Judentum, bei mir war nur mein Vater Jude. Edith hatte sich auf einem langen philosophischen Weg der Suche nach der Wahrheit auf die Gnade des Glaubens vorbereitet, ich, meiner Jugend entsprechend, auf einem kürzeren, aber doch sehr gründlichen Weg. Den ganzen Winter 1922-23 trafen wir uns morgens um 7 Uhr zur Heiligen Messe und gingen dann zusammen nach Hause. Unsere Wohnungen lagen ja nahe beieinander.
Von 1923 bis 1931 arbeitet Edith Stein als Lehrerin in Speyer, bevor sie nach Freiburg zurückkehrt und es ein viertes und letztes Mal im Winter 1931-32 mit einer Habilitation versucht. Auch diese scheitert, offiziell aus finanziellen Gründen. In dieser Zeit bewohnt sie jenes Dachzimmer, das heute noch ihrem Gedächtnis gewidmet ist. Nachdem sie Freiburg verlassen hat, arbeitet sie als Dozentin am Münsteraner Institut für wissenschaftliche Pädagogik. Nur ein Jahr nach Edith Steins Weggang aus Freiburg beginnt auch dort die nationalsozialistische Gleichschaltung. Die Gleichschaltung Freiburgs ist im Sommer 1933 so gut wie beendet. Edith Stein erkennt die Zeichen der Zeit und versucht bereits 1933 in einem Brief, Papst Pius XI. Zu einer öffentlichen Stellungnahme gegen den Nationalsozialismus zu bewegen. Sie fordert die Kirche dazu auf, ihr Schweigen gegenüber dem neuen Regime zu brechen.
Wir sind auch der Überzeugung, dass dieses Schweigen nicht imstande sein wird, auf die Dauer den Frieden mit der gegenwärtigen deutschen Regierung zu erkaufen. Der Kampf gegen den Katholizismus wird vorläufig noch in der Stille und in weniger brutalen Formen geführt wie gegen das Judentum, aber nicht weniger systematisch.
Einige Zeit später, am 14. Oktober 1933, erfüllt sich Edith Stein ihren lang gehegten Wunsch und tritt in den Kölner Kamel ein. Um ihre dortigen Mitschwestern zu schützen, siedelt sie am 31. Dezember 1938 in den Kamel im holländischen Echt um, jedoch vergeblich. Sie und alle weiteren jüdischen Ordensleute werden am 2. August von der Gestapo nach Auschwitz deportiert. Am 9. August wird sie ermordet. Doch auch in Freiburg regt sich Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime. Eine der prominenten Widerständlerinnen dort ist Gertrud Luckner. Bereits 1931 beschäftigt diese sich mit der nationalsozialistischen Ideologie, durchschaut sie und setzt sich in Opposition zu ihr. Luckner knüpft Verbindungen zu pazifistisch und religiös eingestellten Personen. Da sie dabei auch Verbindungen zu Gleichgesinnten im Ausland eingeht, gerät sie bereits 1933 unter Beobachtung der Gestapo. Im selben Jahr beginnt sie, Juden zur Flucht aus Deutschland in die Schweiz oder nach Frankreich zu verhelfen. Nachdem mit dem Krieg die Ausreise unmöglich geworden ist, sucht Luckner öffentlich Kontakt zu den Juden unter anderem in Köln und München. Luckner versucht, ihre Überlebenschancen zu erhöhen, indem sie ihnen Versorgungspäckchen in die Lager schickt. So wie sie sich nicht nur für katholische Nicht-Arier einsetzt, so findet sie über Konfessionsgrenzen hinweg Helfer und Verbündete. Eine von ihnen ist Placida Laupart, die unter anderem im Hilfskrankenhaus Freiburgs arbeitet. Sie unterstützt Luckner bei der Rettung der Juden, bis ihre halbjüdische Abstammung bei der Gestapo bekannt wird. Nachdem Gertrud Luckner bereits am 23. März 1943 verhaftet wurde, folgt Laupharts Verhaftung am 5. April. Am 31. Juli wird sie in das KZ Ravensbrück deportiert. Nachdem das Konzentrationslager am 5. April 1945 geräumt wurde, werden die Gefangenen am 3. Mai befreit. Während Gertrud Luckner nach Lübeck kommt, zieht Schwester Placida Laupart nach Berlin. Nahe Berlin, in Luckenwalde, arbeitet sie als Fürsorgerin, bevor sie in einer mühevollen 2,5 Jahre dauernden Reise nach Freiburg in das Kloster St. Lioba zurückkehrt. Sie hörten eine Produktion der Pädagogischen Hochschule Freiburg im Rahmen des Seminars »Eine Geschichte Freiburgs in 20 Objekten« unter der Leitung von Bernd Grewe und Matthias Baumann. Produktionsjahr 2013.